Tommy und Moski, ich habe eine Frage. Wie steht ihr zu Blutspenden?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe mir schon ein paar Mal vorgenommen, für das Sandwich zu bekommen, aber ehrlich gesagt habe ich mich noch nie gewagt. Also ich habe nie so einen hohen Aderlass gehabt. Muss ich leider hier eingestehen. Moski, wie hast du es mit Aderlass?
Moski? Ja, das ist ganz ein ganz schwieriger Einstieg für mich, Mephisto.
Wieso?
Oh nein!
Ich muss zugeben, ich bin noch nie geblut gespendet, weil ich bin so manchmal im Spital gsi, aus Kind schon, und dass ich die Überwindung noch nicht so über mich habe gebracht.
Gut, aber
das zu machen, genau.
Die Frage ist natürlich, was ist, wenn man unfreiwillig muss Blut spenden muss? Und genau das beinhaltet unser heutiges Thema. Es geht nämlich heute um blutsaugende Kreaturen. Und was wir da im Mittelpunkt haben, könnt ihr euch etwa denken. Und zwar geht es um einen neuen Robert Eggers-Film, Nosferatu. Wo «Schau mal, yes. Podcast-Team», das sozusagen in Gruppe sind wir da zusammen schauen. Das haben wir auch auf den sozialen Medien noch schnell aufgeladen. Das war unser letzter gemeinsamer Film, wo wir zusammen physisch schauen. Und über den wollen wir heute ein bisschen reden. Und in diesem Sinn begrüße ich euch ganz herzlich. Seid ihr fit und munter?
Soweit okay. Leichte Verkältung im Anzug, aber ich tue mich hier jetzt mal gut durchschlängeln, hoffe ich.
Ja, ich hoffe auch. Ich bin da ein bisschen müde irgendwie. Ich weiß nicht genau, warum. Aber ja, das weckt uns jetzt.
Einfach weil Mandy ist, wahrscheinlich.
Genau. Hey, Jungs, jetzt komme ich schon mit einem Banger, ob ihr das gewusst habt. Jetzt kommt's.
Einen Banger kenne ich sonst nur im Musikbereich, aber ja, erzähl mal.
Es ist drum ein Banger, weil eigentlich Nosferatu fast nicht zustande kommt. Und zwar, wisst ihr warum? Es hat ja 1922 das Original gegeben. Der ominöse Film, der das Horrorgenre so begründet hat. Oder Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Und der wiederum fundet ja auf dem Autor Bram Stoker. Und der Bram Stoker hat unter anderem auch Dracula geschrieben, wo ja Nosferatu drauf fundet. Und jetzt kommt dem seine Frau, seine Witwe, die Witwe von Bram Stoker, hat dann das Projekt Nosferatu verklagt und hat erwirkt, dass praktisch alle originalen Filmkopien, die es dann zumal hat gegeben, müssen vernichtet werden. Aber weil der Film Nosferatu in so vielen Versionen vorhanden war, haben gewisse Aufnahmen überlebt. Und dadurch ist der Film nicht komplett zerstört worden. Somit haben wir hier mit einem Remake von Eggers zu tun, der fast nicht hat stattgefunden, weil der Originalfilm dann zumal zerstört wurde. Und Pointe noch darauf auf, ist, dass sie dann eigentlich auch die Original-Untertitel, weil ja dann 1922 ist, gemacht worden, sind auch verschwunden gewesen, und die haben sie anscheinend in einem Archiv in Ostdeutschland wiedergefunden. Also die originalen Synchro, sprich Subtitles, die sie für diesen Film mal haben aufbereitet. Also ihr seht, es ist auf dünnem Eis gelaufen, denn in den 20er Jahren hat man wollen, dass der Film eigentlich so nie verbreitet wird. Ja, das ist mal filmhistorische Pointe, könnte man sagen, oder? Mm.
Und trägt natürlich zu dieser ganzen Legende mit dazu bei, oder, wo wir heute haben, dass der Film eben Nosferatu von 1922 den Stellenwert auch hat in der Filmgeschichte, oder?
Das stimmt. Es ist ja wirklich dann zumal noch etwas sehr Eigenes gesehen und hat ja das Genre eben mitbegründet und nimmt heute immer noch Bezug gewisse Horrorgenres und natürlich Vampirfilme. Ja, wir gehen doch über. Nosferatu von Eggers.
Ja, ich frage noch, wollen wir, bevor wir den Film an und für sich besprechen, noch schnell so einen kleinen Ausflug zum Robert Eggers machen? wo der Film gemacht hat, aus seiner Eigenheit, sage ich jetzt mal, von seinem Filmstil her, der ja jetzt auch Nosferatu ziemlich geprägt hat, oder?
Sicher, sicher, absolut.
Robert.
Mephisto,
Robert Eggers, jawohl, ist jetzt der Robert Eggers sehr, ist noch verhältnismäßig junger Regisseur und Autor, ist nämlich 1983 in New York City geboren und eigentlich noch, wenn man jetzt die Vita anschaut, noch gar nicht so viele Filme realisiert, weder in Regie noch mit dem Drehbuch. Es ist eine relativ noch kurze Vita, aber der gehört zu, er ist auch noch relativ jung. Entsprechend hat er wahrscheinlich auch noch eine längere Karriere vor sich. Trotzdem, er hat sich früh eigentlich auf die Fahnen geschrieben, nachdem er durch die entsprechenden Filmschulen gegangen ist. Er kommt ja aus einer Schauspielerinnen- und Schauspielerfamilie und die Mutter war Tänzerin. Also man merkt schon, er ist aus einer Familie, die bereits, ich sage jetzt mal, die Kultur, die Film und Tanz und Musik und einfach so, ist von dem schon umgegangen gewesen. Das hat ihn sicher auch geprägt und aus dem heraus hat schlussendlich Robert Houston Eggers, wie er bürgerlich heisst, also seine Karriere 2007 gestartet, beziehungsweise so 2008, wo er zwei Kurzfilme realisiert hat, Hansel and Gretel und The Telltale Heart, wo bei uns jetzt nicht wahnsinnig bekannt sind, aber das ist so seine erste Gehversuche, sind das gewesen, als Regisseur und auch Autor. Und speziell daran ist, er ist auch ein Szenenbild gemacht von diesen zwei Filmen und auch später von seinen Filmen. Also er ist eigentlich so ein umfassender Filmeschaffer. Er will alles im Griff haben, er will wirklich bei allen Schritten von den Filmen dabei sein und das prägt ihn bis heute. Und ein Markenzeichen von Robert Eggers ist, dass er durch das, dass er natürlich auch stark geprägt ist durchs Theater und Musical, ist immer Authentizität sehr wichtig und darum tut er auch bei diesen Filmen, die er inszeniert und schreibt, immer sehr gut recherchieren und auch die Hintergründe zu diesen Themen gut erarbeiten. Er will das rausschälen, die wichtigen Komponenten und die möglichst authentisch schon auf eine eigene Art natürlich wiedergeben und in seinen Filmen zeigen, verpacken und auch seine Schauspieler reinsetzen, so wie er sich das vorstellt. Er hat eine ganz genaue Vorstellung, wie seine Filme sollen sein und das gibt ihm ein Alleinstellungsmerkmal. Und er hat seit 2007 bis zum Jahr 2024 Filme realisiert und das sind sehr unterschiedliche Filme, sehr Filme, die ja, ganz verschiedene Themen behandeln, aber die Themen Authentizität und auch eine gewisse Langsamkeit, einen gewissen Fokus auf Story und Bilder und Inszenierung, die ist geblieben. Der Robert Eggers ist nicht jemand, der ein Filmemacher, der auf, ich sage jetzt mal, hektische, schnelle Filme steht, ganz allgemein. Das ist, glaube ich, nicht sein Stil, sondern ihm ist es sehr wichtig, Sachen so mit seiner eigenen Art zu verpacken. Und das ist ihm echt bis heute gelungen. Und er bekommt dort insbesondere vom Studio A24 grosse Unterstützung, wo diverse Filme für ihn jetzt in der Neuzeit schon können ins Kino bringen. Und ja, und jetzt, wenn man mal so ein bisschen in die Filmografie hineinschaut, hat es da in der Neuzeit seit 2015 insbesondere doch ein paar Alleinstellungsmerkmal gegeben, nämlich The Witch, Brothers, The Lighthouse, The Northman, wo sicher, glaube ich, als letztes gross hat zu reden gegeben und jetzt also der bereits angekündigte, im Intro erwähnte Nosferatu, das so, ja, man könnte fast sagen, Remake von dem 1922 Stummfilm, wo ja wirklich ein legendärer Film ist in der Kinogeschichte, was Horrorfiguren angeht, auf Leinwand. Genau, das ist Robert Eggers, der da die Filme prägt. vielleicht die Frage in die Runde, wie steht ihr so zum Robert Eggers? Was ist für euch so, was habt ihr für Berührungspunkte in der Vergangenheit von Nosferatu? Und ja, wie gefällt euch eigentlich grundsätzlich so ein bisschen seine Art, Filme zu machen?
Also ich habe die drei erwähnten Filme gesehen, die du da am Schluss hast gesagt. «The Witch», «Lighthouse» und «The Norseman». Und die haben mir echt sehr gut gefallen. Also es zieht schon seinen Stil durch, oder? Man merkt, wer da dahinter steckt. Jetzt beim «The Lighthouse», da ist mir einfach zu abgefahren gsi. Da konnte ich nicht so ganz viel anfangen damit, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Aber ich sehe natürlich dort, weißt du, so die Punkte drin, es hat mir dann einfach nicht so zugesagt, vom Film, respektive von der Story, die dort so ein bisschen erzählt wird. Ich sehe aber die Pluspunkte, die man vorheben kann. Er war dann einfach so zu abgedreht für mich. Aber die anderen, «The Witch» und «The Norseman», habe ich sehr gut gefunden. Und ja, haben mir gefallen. Und also er hat ja auch die Schauspieler und Schauspielerinnen, die er so ein bisschen mitnimmt.
Musen.
Anya Taylor-Joy, wo da zwei Filme hat mitgespielt, aber auch der Willem Dafoe, wo da immer wieder in seinen Filmen ja vorkommt. Oder?
Ja, Tommy? Nein, ich habe eigentlich gerne Robert Eggers, also sogar der Leuchtturm, Lighthouse, finde ich gut, er ist zwar weird und so, aber es ist halt auch Eggers-like, eben, wie du sagst, er kommt ja dort so aus dem Theater, Szenenbilder, Kostümdesign ist so seine Stärke, sage ich jetzt mal, das habe ich auch mega gerne, eben auch das Dunkle, Kamera, die er wirklich versteht, zu machen. Und auch bei «The Witch» und «Norseman», dort merkt man das, dass er wirklich Sachen versteht, in Szenen zu setzen. Dort ist halt immer vielleicht ein bisschen das Ding, eben der Look und die Substanz, die der Film einem nennen, Schuss gibt, oder? Das ist vielleicht ein Punkt, wo mich manchmal beim Eggers immer so, ist es jetzt so inhaltlich wirklich richtig mit viel Substanz gefüllt, aber das bringt dir meistens dann noch die Kurve, bekommt der gute Eggers. Also ich finde vor allem der Look and Feel, den er hat, ziemlich stark. Und übrigens noch eine Pointe wegen dem Theater, er hat nämlich in der Highschool schon bereits ein Nosferatu-Stück directed, also on stage. Our High School hätte das schon mal dürfen, low-budget-mässig inszenieren, anscheinend. Also, man sieht hier, er hat schon früh angefangen, oder? Gewisse Sachen in kleinen Zügen anfangen umzusetzen, sicher. Und das ist jemand, der mit diesem Handwerk ist aufgewachsen, wie du es schon erwähnt hast, oder? Und das merkt man ihm halt auch an, wie er Sachen angeht. Im Filmischen, ja. Ganz klar.
Jede Marketingkampagne zum aktuellen Nosferatu-Film hat er auch in Interviews gesagt, dass er das Projekt versucht, aufgrund von dieser alten Geschichte, dass der Highschool seit über 10 Jahren mit der Produktionsfirma zusammen zu realisieren, und hat es jetzt endlich eigentlich geschafft. Und wir sind natürlich auch viel gespannt gewesen. Es ist eigentlich in seiner Vita nicht das erste Mal, wo er sich so ein bisschen mit Mysteriösem und Horror auseinandersetzt. Ich meine, mit «The Witch» habt ihr ja beide gesehen. Sie ist auch plus minus dort angesiedelt, hat aber, glaube ich, nochmal eine andere Erzählweise. Und bei «Northman» ist es natürlich vor allem die Identität von der ganzen, sag jetzt mal, nordischen, skandinavischen Geschichte, von der Geschichte der Wikinger, die dort natürlich mit einfließt. Und es gibt übrigens gerade bei «Northman» so ein bisschen, was eben Bilder angeht, so eine typische Eggers-Szene, dass er ja zum Beispiel auch herausgefunden hat, was auch in vielen anderen Filmen, wo zum Beispiel der Wikinger in der Wikinger-Umgebung spielen oder auch Serien, dass ja aufgrund von der klimatischen Bedingungen Häuser zu dieser Zeit ja so gut wie kein Fenster hatten, bis auf einen Abzug, damit, wenn man Feuer entfacht innerhalb von einem Haus, dass das natürlich entweichen kann, weil man natürlich sonst versteckt, logischerweise. Er hat tatsächlich auch Kulissen so bauen und hat so Authentizität wieder eingebracht und schafft eben ganz viel auch bei so Innenszenen, also Szenen, die irgendwo in Gebäuden innen spielen, nur mit natürlichem Licht. Und da haben wir dann übrigens auch wieder Szenen bei Nosferatu, wo das sehr, sehr zum Vorschein kommt. Und das finde ich etwas, wo ihm seine Filme, also ihm und seine Filme, so muss man sagen, so einen ganz eigenen Look verleiht. Wo man nicht kann sagen, wir haben ja zum Beispiel auch in vergangenen Folgen immer wieder mal gesagt, das ist der DC-Look, das ist der Netflix-Look, das ist der, oder es hat viel Color Grading, oder es hat viel, aber es gibt nicht den Look, wo man kann sagen, wo er macht, den hat man schon 20'000 Mal gesehen. Auch wirklich, er ist modern, aber er hat eine ganz eigene Identität. Und das, finde ich, ist schon wirklich ein Alleinstellungsmerkmal.
Mm. Absolut, das finde ich auch wichtig. Oder? Das betonen wir ja immer. Ja, jetzt neben dem CGI-Debakel, wo man da zum Teil sieht, ist es eben auch wichtig, dass es solche Regisseure gibt, die da wirklich Herzblut reinlegen in die ganze Kulisse, in das ganze Filmset und so an einem echten Ort gegen drehen oder etwas aufbaut. Und ja, das macht Eggers sehr gut und es ist immer auch sehr hoch anzurechnen. Aber komm, dann steigen wir doch ein. Tommy, erzähl doch schnell kurz, ganz kurz und knapp, um was das es geht in Nosferatu, wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt.
Ja, das ist eigentlich so, dass dort in Wisborg eine traumatisierte und gequälte Frau sich windet, und das ist Ellen Hunter, und man weiss nicht recht, was mit ihr passiert, und sie scheint besessen zu sein und zieht dann darauf raus seine eigenen Schlüsse und tut dann auch zusammen mit anderen probieren, das Ganze aufzuschlüsseln, nämlich mit dem Professor Albin Ebert von Franz, das ist gespielt von William Dafoe, und der Ralph Eason, der Dr. Wilhelm Sievers, der dem eigentlich auf den Grund geht, was sich mit dieser Besessenheit auf sich hat. Man merkt dann langsam, dass das natürlich übernatürliche Sachen sind und dort eben das Wesen Nosferatu eigentlich die Hand drin hat und die Frau will steuern und so die Macht über das Ganze will haben. Es spielt dort auch noch rein, gerade so die Pest, die dort noch eine Rolle spielt, hintergründig in das Zeitalter rein. Und ihr Mann, Ellen Hunter, ihr Mann, will eigentlich dem auf den Grund gehen, weil er dort spürt, dass etwas nicht richtig ist, geht er dort eigentlich dem Ganzen nach, weil er hört, dass das Wesen Nosferatu um ihn ist, in einem Schloss hauset und er losreitet der Thomas Hunter und dem will entgegnen, dem Wesen. Mit mehr oder weniger Erfolg prägt, weil der Nosferatu hat schon einen Plan, eigentlich dem Ganzen, nämlich der Count Orlok, wo das Orlok, wo gespielt wird von Bill Skarsgård, wo nennen eigentlich auf das Wisborg will kommen und dort seine Macht ausspielen. Genau. Ja, das ist so die Prämisse vom Film. Es wird ja dann sehr auch mit übersinnlichen Sachen geschafft, mit eben Nosferatu im Orlok, wo da so schattenmässig und dämonenmässig, man sieht ihn ja auch nie ganz, oder? Das eben vampirhafte Wesen, aber immer nur so schematisch. Wie habt ihr das so ein bisschen wahrgenommen vor Inszenierung? Mephisto?
Ja, also von meiner Seite her, die Inszenierung natürlich Thema passend. Man schafft viel mit Dunkelheit, mit Licht und Schatten. Und das natürlich auf eine sehr eigene Art. Was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass ganz klassische Elemente auch wirklich aus der Filmzeit aus den 30er Jahren wieder sie übernommen worden. So Schattenspiel und auch so ganz klassische Elemente aus der Horrorhistorie. Und mir, ich muss sagen, die Inszenierung und die Aufmachung, die ist wieder wirklich Eggers-like und auch auf einem sehr hohen Standard. Da stimmt Kostüm, stimmt Umgebung, da stimmt grundsätzlich wirklich so das, was man eigentlich erwarten kann, das ist vorhanden. Oder? Und was vielleicht das Alleinstellungsmerkmal in diesem Film jetzt ist vor allem auch ein bisschen die Inszenierung der Figuren, die sehr eigen ist. Sei es auch die Diskrepanz zwischen ihr und dem Count Orlok, auch in den verschiedenen Szenerien, wo sie sich gerade befinden, das sind so sehr Sachen, die ein bisschen rausstechen. Und was ich wirklich auch einen cleveren Schlachtzug habe gefunden, dass auch der Count Orlok, im Gegensatz zum übrigens alten, zur alten Vorlage, sehr lange im Verborgenen gehalten wird. Auch bildgestalterisch. Also man zeigt ihn nicht, es wird immer wieder abgeschwenkt, er wird im Dunkeln gelassen. Es gibt eine Szene, wo er mit dem Hunter am Tisch hockt, wo bei ihm zuerst mal auf dem Schloss ist. Und man sieht ihn eigentlich nie. Sie reden relativ lang miteinander, die Kamera geht hin und her, er steht da auf, er geht auch zu ihm. Aber er wird immer in vielen Szenen sehr verborgen gehalten, wenn er vorkommt, dann immer nur so sehr partiell. Und das ist sehr clever gelöst. Und das zieht sich so durch den ganzen Film durch. Jeder hat jetzt so ein bisschen seinen Platz, seine eigene Art, wie er in den Film eingebaut ist vom Eggers. Und das finde ich eigentlich gut gelöst und hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen jetzt über den ganzen Film.
Ja, also ich habe dort einstimmen. Die Atmosphäre, die inszeniert ist, ist sehr gut gemacht, oder das Spiel mit Licht und Schatten, zeitweise, oder die Hälfte vom Film ist so wie ein Schwarz-Weiß-Film, wenn man so will, oder? Wo das immer so im Dunkeln ist, hat es eigentlich wie die ganzen Farben fallen weg und eben, es ist nur das Black and White, was man sieht, und das geht nicht, das ist genau das, wo der Eggers kann, oder, mit eben Licht und Schatten spielen, grossartige Szenen, wie die Kutsche, die dort in diesem Wald drin ist, in dem Nebel innen, oder mit diesen Bäumen, und das sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Ich kann da eigentlich nur einstimmen bei dir, bei mir hat es dann zum Teil dann fast ein bisschen so gewirkt, dass die Dramatik so ein bisschen überarrangiert hat gewirkt auf mich. Weißt, so ein bisschen wie hat der Kunst, dass es so gut inszeniert ist, hat sich nicht so harmonisch eingefügt ins ganze Spiel dann, oder Plot oder irgendwie so rein, oder? Und das hat man dort zum Teil so ein bisschen gemerkt, dass dort das eben so ein bisschen künstlich gewirkt hat, oder eben zumindest auf mich, oder? Vielleicht noch zum Orlok, den du ja auch schon angesprochen hast, das finde ich auch sehr gut, oder? Das tut ja so ein bisschen den Schrecken oder die Gefürchtigkeit ja ein bisschen unterstützen, weil du ihn ja nie siehst, oder? Es war ja beim Weissen Hai auch so ein bisschen so gewesen, oder? Du hast immer wenig gesehen, oder? Nur mal geflossen und noch ein bisschen der Sound dabei gehabt. Und mit dem wird ja hier auch so ein bisschen gespielt, dass man den Orlok eben immer nur ein bisschen im Schatten sieht, oder nur mal einen Hang, oder eben nicht das Ganze. Grundsätzlich gut, aber so richtig, richtig gefürchtet habe ich mich dann gleich auch nicht. Oder? Also ich habe schon gefürchterige Sachen gesehen, ich weiß nicht genau, was das gelegen hat, vielleicht auch dem eben künstlich überdramatisierten, dass es so ein bisschen für mich zu wenig eben gefürchtet hat gewirkt, im Gesamt.
Ich glaube, es ist schon mehr ein Gruselfilm als, also ich glaube, die Leute, die vielleicht einen Horrorfilm erwarten, die werden enttäuscht sein. Es ist wirklich mehr so ein bisschen ein klassischer Geister-Gruselfilm nach alter Schule. Und das ist sicher in der heutigen Zeit, wo wir übersättigt sind mit standardisierten Horrorfilmen, die immer nach dem gleichen Schema ablaufen, mit Jumpscares, mit immer gleich ablaufenden Storyplots, mit immer dem gleichen Vorgehensweise und den gleichen Triggerpunkt, ist das hier natürlich etwas, was sehr, sehr aus der Zeit gefallen, sag jetzt mal, wirkt. Aber das ist natürlich bewusst so gewählt, weil er so den Film hat wollen machen. Klar, ja. Aber ich glaube schon, dass das für viele vielleicht auch ein bisschen abschreckend könnte sein. Das glaube ich schon.
Mhm. Wie hast du das gefunden, Tommy?
Ja, also ich glaube, er spielt hier auch mit einer gewissen Mystik, oder, vom Count Orlok, oder, weil ihr sagt, er bleibt so im Hintergrund verborgen und er tut sich, glaube ich, weniger eben auf das Horrorgenre fixieren, sondern eher auf das ja, wie du sagst, ein bisschen Grusel, ein bisschen Mystik, oder, was er hier reinbringt. Und das auf eine gute Art, eben mit der Bildsprache, die ich finde, die er geschickt macht, weil eben der Mephisto hat es auch schon gesagt, oder viele einfach Katze aus dem Sack, da ist das Wesen, da ist der Schreck oder Bu oder Body Horror oder so explizit, und das will er gar nicht. Er will eigentlich so wie eine Mystik aufbauen um das Wesen, Orlok, und wie das noch so Überhang nimmt, oder? Und ich sehe dort halt die Prämisse halt verlagert vom Film und nicht eben das klassische Horror Metzelgehabe oder Slasher-Dings will er gar nicht, oder? Es hat so kleine Anteile, aber einfach pointiert, oder, wo er einwebt.
Ja, es hat ein paar Jumpscares drin, wenig, aber es hat ein paar drin. Ja.
Genau.
Also er schafft das schon mit neuen Elementen. Ja.
Oder, was ich sehe das schon und ich verstehe auch, dass das alles bewusst ist gemacht worden. Ich habe so keine Steigerung, weisst, hat für mich nicht so stattgefunden von dieser Figur, weißt, dass das noch mystischer, ein bisschen noch gefährlicher quasi wird auf die Menschheit oder auch auf die Hauptfiguren, die da sonst noch mitspielen. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
So ja, der Film beißt sich ein bisschen selber in den Schwanz, weil die Zurückhaltung von Inszenierung von der Figur Orlok, die zieht er halt einfach fast bis zum Schluss durch. Und das ist
wie... Aber dort hat so eine kleine Dramaturgie noch ein bisschen
mögen. Genau, und dort wäre wahrscheinlich, sagen wir jetzt mal, ja, fast ein bisschen die bessere Entscheidung gewesen, das vielleicht zumindest im letzten Drittel ein bisschen zu ändern, um das alles noch ein bisschen nahbarer zu machen. Aber das hat er offenbar nicht wollen.
Es ist im Fall noch schnell eine Ironie am Film. In der Pre-Production ist nämlich der Bill Skarsgård, der ja hier der Count Orlok vertritt, also spielt, eigentlich für den Thomas Hunter gecastet worden. Sie haben sehr näher im Productioning umgetan, weil er hat gefunden, der Eggers, der Bill Skarsgård funktioniert so viel besser in der Count Orlok-Rolle. Also sie haben ihn wie umgecastet und ist dann eigentlich zum Orlok geworden. Das ist noch eine spezielle Geschichte, oder? Weil das gehört mir auch viel in den Pre-Castings, oder? Dass es manchmal gar nicht eindeutig ist, wer jetzt die Rolle bekleidet. Und hier hat man es anscheinend schon in der laufenden Produktion nochmal gewechselt, finde ich sehr speziell, oder? Weil der Nicholas Holt, der jetzt der Thomas Hunter spielt, ganz so eine andere Veranlagung hat, oder? Und für mich der Skarsgård als Orlok hat er sich ja extrem mit dieser Rolle befasst. Also er hat ja da so mongolische Gesänge vorbereitet, dass er die tiefe Tonalität in der Sprechrolle vom Orlok erreicht. Also auch mit einem Opernsänger zusammen trainiert. Also er hat wirklich seine Voice aufgewärmt und dort unglaublich viel Energie über Wochen nur mit dem Mikrofon trainiert, dass er die Stimme vom Orlok herbringt. Und die ist ja schon auch recht unverkennbar. Und das finde ich auch stark.
Er hat im Interview noch gesagt, er hätte seine Stimme müssen um eine Oktave senken.
Genau.
Und hat für das wie eineinhalb Monate müssen üben, oder dass er das hat können machen. Ich habe noch gelesen, ich habe jetzt das oder gehört, und ich habe jetzt das in der Vorrecherche aber nicht mehr können bestätigen, dass eigentlich alles, man sieht ihn ja nie direkt reden im Film, oder? Und eigentlich alles, was er sagt, wie in der Nachbearbeitung nochmal nachher vertont ist worden, oder? Weil man ihn er hat gar nie richtig, er hat es vielleicht schon gesagt, aber man sieht ja ihn gar nie, oder? Und wenn er redet, das Maul bewegt, so, das siehst du ja nie, er ist immer im Schatten, oder es ist verdeckt und so.
Es ist im Fall noch speziell, der hat ja Licht und Schatten, sprechen wir ja hier vielfach an, und es hat so Mondlichtszenen, wo sie übrigens am Tageslicht anscheinend haben gedreht, wie ich habe gelesen, und das nachher bearbeitet ist, und sie Rot und Gelb eigentlich haben rausgefiltert via Computer Engine, also sie haben das Bild nachher bearbeitet, aber das gibt dem auch so ganz ein eigener Feeling-Touch, eben in der Bildsprache, oder? Also, er experimentiert anscheinend dort auch, wie kann er so ein Mondlicht simulieren und natürlich simulieren, halt mit Filtern, die er dann nachher bearbeitet eigentlich. Aber sehr speziell, das merkt man dem Film auch an. Also, vor allem, wie du es hast gesagt, man ist da in den Innenräumen, oder? Wie er dort mit diesen Lichtquellen spielt, wo sind die Schatten, wo ist das Dunkle oder kommt etwas aus dem Dunkeln, wo man kann antizipieren kann. Das finde ich einfach auch kameratechnisch oder regietechnisch sehr geschickt. Also das muss man mega hier, möchte ich noch gerne rausstreichen. Also eben, ganz klar, die Bildsprache ist top und natürlich auch die Akustik dazu. Also, das darf man hier nicht schmälern. Aber eben, die Frage ist immer auch noch die Substanz. Eben, wie gut dreht das dann der Film gegen hinten raus? Obwohl ich finde, und da kommen wir jetzt vielleicht auch noch dazu, über die Schauspielerleistung, oder?
Das ist gut. Ja, jetzt haben wir den Skarsgård schon ein bisschen eingeführt. Wir haben noch weitere Kochcharakter in diesen Hauptrollen und Nebenrollen. Lily Rose Depp, Tochter von Johnny Depp und von der Vanessa Paradis. Der Nicholas Holt, der Aaron Taylor Johnson und Emma Corrin. Und natürlich der William Dafoe, den ich sehr schätze, unter anderem. Ja, wie beurteilst du, Maski, so die weiteren Schauspieler und Schauspielerinnenleistungen? Wenn wir jetzt mal so zur weiblichen Hauptdarstellerin rüber schauen, zur Lily Rose Depp, wie ist der Gang jetzt bei ihr im Film?
Ich muss eben sagen, das ist ein Kritikpunkt von meiner Seite. Teil handeln sie ja recht hoch, dass sie sehr gut haben gespielt, eventuell sogar ins Oscar-Rennen könnte der einsteigen, obwohl es jetzt natürlich schon sehr früh ist, weil das wäre ja der erste Oscar für nächstes Jahr. Und ich bin aber da nicht, ich finde sie nicht so gut. Sie ist so ein bisschen theatralisch drüber, wenn sie da so ein bisschen hechelt und rumzappelt. Habe ich das nicht so ein bisschen abgenommen, eben so ein bisschen künstlich drüber, so wie der Nicolas Cage immer ein bisschen drüber ist, habe ich sie so ein bisschen hier empfunden. Wie ist das
euch? Mir ist ein bisschen Angst gegangen im Fall, weil ich bin dort recht positiv überrascht gewesen, hingegen, weil Lily Rose Depp hat mir gedacht, ist immer so ein bisschen hinten dran geblieben. Also die Rollen, die sie zum Teil hat gehabt, oder drei Bücher, sie eigentlich nie so wirklich gut geschrieben gewesen, hat mir gedacht, dann muss zumindest ihre Rolle nehmen. Und ich muss sagen, also hier bei Nosferatu eigentlich stärker, vielleicht sagst du grenzwertig zum Overacting, aber jetzt, wo man da zum Beispiel die Fernsehserie Idol, der Idol, dort ist sie richtig schlecht gewesen, oder? Dort hat sie nichts auf die Reihe gebracht, weil das Drehbuch schlecht ist gewesen vor der Serie. Aber jetzt hier beim Eggers hat mich gedacht, hat sie echt wirklich können punkten. Also eben, du findest zum Teil vielleicht überdramaturgisch, theatralisch, aber ich finde, das ist Acting. Also ich finde, wenn man sich so verbiegt und sie hat anscheinend dort auch so eine japanische Kunst des Bewegens studiert, weil sie eben sich manchmal extrem verbiegt in dieser Besessenheit innen, die sie hat, oder wo dann die Dämonen in ihr sind. Und das hat ja so etwas Overacting, also dass sie dann komplett am Umschaumen durchdrehen ist und so. Und ich muss sagen, das hat sie eigentlich für mich recht gut gemacht. Also klar, wie gesagt, das sind ja persönliche Ansichten und Momente, aber ja, ich habe es jetzt eher, vielleicht nicht gerade auf den Oscar geschoben, aber doch eine deutliche Steigerung von ihrer, auch wenn sie die ruhige Szene hat gespielt, sie ist für mich nahbarer geworden, sogar als Schauspielerin, muss ich echt sagen. Also muss ich eine Lanze brechen. Weiss nicht, ja, Mephisto, wie siehst du die Rolle vor Lily Rose
Depp? Ja, die Lily Rose Depp habe ich natürlich jetzt ein bisschen weniger auf dem Radar gehabt, die bisherigen Rollen, die ihr schon angesprochen habt. Sie hat ja auch in so ein bisschen Slasher zum Teil mitgespielt, so Horrorfilme, amerikanische und so weiter. Also es ist jetzt eigentlich wie so ein bisschen eine Rolle, die sie wirklich auch hat müssen, eine Charakterrolle verkörpern. Ich sage auch, es ist ihr nur zum Teil gelungen jetzt für mich persönlich. Ich sehe das Schauspiel auch ein bisschen kritisch, aber ich möchte hier noch etwas einwerfen, vielleicht für alle, die den Film noch schauen wollen oder noch schon gesehen haben und vielleicht heute die Meinung ein bisschen wissen. Ich bin einfach der Meinung, das theatralische Acting, das man da inszeniert, das sehr nah an der Bühne ist, das muss man wirklich sagen, es ist theaterhaft auch inszeniert und auch die Sprecherinnen und Sprecher in Rollen sind da sehr in den Dialogen, sehr auf der Theaterebene. Und das muss ich sagen, ist so ein bisschen ein Grundtenor, wo natürlich auch Lily Rose Depp adaptiert hat, wo wahrscheinlich auch eine Regieanweisung ist, wo man so hat wollen. Man hat es wahrscheinlich sehr bühnenhaft wollen inszenieren in diesem Spielfilm. Und das war für mich ein kleines Problem gewesen, weil mir das zum Teil hat rausgerissen. Weil ich bin mir ein bisschen vorgekommen, wie an einer Theaterinszenierung. Und es ist sehr künstlich rübergekommen, aber eben bei allen. Und das, was ihr jetzt auch ein bisschen ansprechen, hat doch auch ein bisschen mit dem zu tun, dass man das bewusst auch so hat wollen. Und das muss einem ein bisschen zusagen. Und das tun die anderen auch so verkörpern. Der Nicholas Holt, der William Dafoe oder Aaron Taylor Johnson insbesondere, der wahnsinnig theaterhaft redet. Er sticht noch fast am meisten raus als Ehemann. Von der Anna Corrin, die dort auch noch mitspielt. Und es ist einfach für mich ein bisschen zu. Ich verstehe, was der Gedanke von Eggers ist. Ich weiß, warum dass er das so wollte. Dass es eben diese Theaterhaftigkeit hat. Aber es ist nicht so meins. Es ist nicht so meins gewesen. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Und das ist schon das, was ich auch ein bisschen spüre. Und das ist schon das, was ich angesprochen habe bei der Inszenierung. Weil es dort auch oder der gratis Schmal, aber das hat es eben dort auch drin. Oder so, wie du ich etwas künstlerisch darstellen und wie harmonisch natürlich kommt dir das in den Plot rein, wenn du etwas darstellst. Und das finde ich, hat mich manchmal eben auch so ein bisschen rausgerissen. Und ist eben nicht immer ganz so harmonisch gewesen. Auch wenn das vielleicht bewusst ist, dann sagt das mir jetzt einfach halt nicht ganz so zu. Oder? Aber es ist jammer auf höherem Niveau, oder? Also es ist jetzt irgendwie nicht da gibt es andere Schauspielleistungen, wo man deutlich mehr
Also ich habe in meiner letzten Folge von der Rehabilitation von Aaron Taylor Johnson geredet, nachdem ich in Craven the Hunter fast nicht ertragen, muss ich sagen, ist das hier eigentlich schon fast eine Wohltat gegen das, was ich dort gesehen habe. Darum muss man hier auch eingrenzen. Das ist eine sehr subjektive Kritik von meiner Seite, dass ich generell die theatralische Inszenierung für mich ein bisschen over the top war.
Also,
für
mich. Ich finde, eben gerade jetzt, wo ihr es beide eher kritisch anschaut, ich habe auch so die Punkte, wo ich es grenzwertig vielleicht zum so ein bisschen overacted oder eben sehr bühnenhaft, aber ich sehe die Intention vom Eggers, glaube ich, schon, wie du es hast gesagt, oder? Es ist auch ein Zeitdokument ein bisschen mehr in einer anderen Prämisse verfrachtet, oder? Weil viele Filme, die jetzt historisch einen Bezug nehmen in alte Zeiten, werden der Sprache und der Tonalität von mir aus nicht ganz gerecht. Und er hat es halt jetzt sehr bühnenhaft in dieser Tonalität, wie man zum Teil mit den Worten spricht und wie sie das ausführen und eben sehr so ein bisschen auch theatralisch umschreiben gewisse Sachen, habe ich das Gefühl, passt eben auch mehr in den Zeitgeist, wo eigentlich Nosferatu verfrachtet wird. Darum finde ich eben den Look and Feel, gerade weil es so historisch ein bisschen daherkommt, auch in den Kostümen, dann wieder ein bisschen stimmig, also auch stimmig, wie er es inszeniert hat, oder? Weil alles andere, wenn er jetzt moderne Sprache hätte gebraucht, wäre es zu flapsig gewesen für mich. Also jetzt, weißt du, wie ich meine? Es gibt ja in vielen Serien, wo sie dann so ein bisschen Coolness reinweben mit Worten, die eigentlich gar nicht ins Zeitgeschehen reinpasst, oder in das Mittelalterliche oder so.
Siehe aktuelles Kinobeispiel, Gladiator 2 zum Beispiel. Dort wirken sehr viel Dialog nicht der historischen, Zeitgeist entsprechend. Also dort ist zum Beispiel völlig in die falsche Richtung auf der anderen Skala. Hier schlägt es mir halt ein bisschen fest in die theatralische Richtung aus, weil es ist kein Bühnenstück. Es tut mir leid, ein Spielfilm ist immer noch ein Spielfilm. Und es ist auch kein Musical. dem haben wir auch schon Erfahrungen gemacht in letztes Jahr. Darum sage ich, das ist hier es will ein Spielfilm sein und dann muss die Gratwanderung ein bisschen im Griff haben. Und die ist manchmal ein bisschen
übergehend. Ist man dort nicht zu kritisch, vielleicht, weil die künstlerische Freiheit ist ja hier auch ein Thema. Eben, wie stellt man etwas dar im Filmischen? Oder? Da haben wir doch auch andere Regisseure, die sich auch, klar, wie du sagst, findet man das jetzt cool, wie das dargestellt wird, kann man mit dem leben, aber dass Künstler sich die Freiheit nehmen, halt dort eben bühnenhafter vielleicht zu werden.
Nein, ich finde, entweder machst du es richtig oder Oder eben nicht. Ich finde, es hat so, es fließt nicht harmonisch ineinander hinein.
Vielleicht auch noch
Sachen, die sehr künstlich sind, eben so Bühnenbild, und auch wieder ganz normal Film, und irgendwie beißt sich das manchmal ein bisschen.
Also ich wollte noch schnell einwerfen, dass aus der zweiten Reihe der Ralph Ineson, wo der Dr. William Sievers spielt, der ja auch unter anderem Patienten, hätte ich bald gesagt, oder Betroffene vom Nosferatu tut behandeln und versucht, dem auf die Schliche zu kommen, der macht für mich die Gratwanderung noch fast am besten. Selbst der grossartige, für mich immer noch Legendenstatus William Defoe geht manchmal zu sehr ins Theater Shakespeare-haften über. Und ich finde eben, der Ineson, der macht es fast am besten. Der hat mich sehr nahbar gedünkt von denen. Und die anderen sind mir einfach wirklich immer wieder mal ein bisschen, nicht immer, aber wirklich so in kleinen Szenen immer wieder ein bisschen übergeht. Das ist so im Schauspiel.
Ich mache noch auf
meine Hauptkritik.
William Defoe eingehen auf seine Figur. Also er hat wieder Spass gehabt, wieder das Ganze zu spielen. Und über seine schauspielerische Leistung muss man ja nicht diskutieren. Das ist immer eigentlich auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber seine Figur hat jetzt hier so zwischendurch ja einen Witz drin gehabt, weißt, wo man müssen schmunzeln. Aber es hat irgendwie nicht ganz zu den anderen Rollen oder auch nicht so ganz zu dem Film passt. Weißt, so ein bisschen das Horror-mystische.
Das Verschmetzte,
und dann kommt irgendwie so. Ja, und dann kommt so wie so ein Witz raus, oder? Wo du dann eben auch aus dieser Szenerie quasi wie rausgerissen wirst, oder? Wenn er da irgendwie eben so zwischendurch etwas sagt, du es nicht verraten, dass ihr den auch noch ein bisschen schmunzeln könnt. Aber ihr wisst auch dort kurz vor der Pause, oder?
Genau.
Wo er da das macht. Und das passt eigentlich so nicht zu dem Ganzen.
Zur Tonalität.
Zu den anderen Figuren, zu der Tonalität. Genau. Das, aber da kann er ja nichts dafür. Das ist die Rolle oder die Figur ist genau so geschrieben gewesen. Und ist mir einfach aufgefallen, oder? Wo, ja, dass da irgendwie etwas nicht ganz so stimmt. Du hast so jetzt im Nachhinein, ist mir das nochmal so bewusst worden.
Ja. Also eben, die Rolle vom Defoe, also ich finde, er hat Charisma, das kann man ja nicht abstreiten. Ich glaube, in ganz vielen Rollen...
Ja, das hat er
das immer. Hat er immer. Und das bringt er, glaube ich, auch gut her, auch jetzt in dieser Professor Dr. Albin Ebert Rolle. Klar, dass er dort die Jokes noch reinwebt, ob jetzt die pointiert okay sind oder nicht, darüber kann man sich wirklich streiten. In so einem Werk, wo eher ein bisschen ernst und mystisch veranlagt ist, aber eben nichtsdestotrotz wirkt es für mich sein Charme halt, oder? Er hat einfach den Charme, der Defoe, der bei der Eggers natürlich auch bewusst einsetzt, oder? Und in dieser Rolle funktioniert für mich der, ich bin allgemein, glaube ich, ein bisschen weniger kritisch, als jetzt vielleicht ihr zwei den Film anschaut. Ich sehe die Punkte, die ihr beschreibt, eben wegen dem Overacting, theatralischen und eben zum Teil nicht konsequent durchgezogenen. Vor allem dann gegen hinten raus sehe ich den Kritikpunkt vielleicht auch ein bisschen vom Pacing. Oder, also, dass er dann manchmal zu ausufernd wird, vielleicht in gewissen Dialogen, die ein bisschen ausfrachten und dann eigentlich nicht so die Spannung zieht, dann nicht an. Wie du es hast gesagt, Moski, glaube ich, verstehe ich dort, dass du findest, jetzt könnte es noch ein bisschen mehr drinnen liegen, oder? Auch vom Pacing vielleicht, ein bisschen mehr Dramaturgie oder ein bisschen mehr Dreck, würde man fast sagen.
Es zieht sich dann schon ein bisschen, ja, das Ganze, ja, genau.
Ja, wenn wir mal...
Du, kommen wir zum Schlussfazit.
Perfekte Überleitung, kann ich jetzt auch gerade sagen. Ich möchte aber noch, bevor wir das machen, unser persönliches Schlussfazit noch schnell kurz reinweben. Ja, ein Bitte an Robert Eggers, er gehört wahrscheinlich unseren Podcast nicht. Aber er ist ja so authentisch in seinen Filmen. Und es ist ihm so wichtig, dass etwas so historisch akkurat daherkommt und die Kulissen historisch akkurat sind und die Inszenierung.
Ja. 2000 Ratten haben sie
2000 Ratten und so weiter. Oder bei Northman mit der ganzen Ausstattung und den Innenräumen und. Ich habe es vorher angesprochen. Oder ja, die authentische Kleidung und Kostüme und so weiter. Aber eins, das zieht er einfach durch alle Filme durch, und das ist die Sprache, die immer Englisch ist. Obwohl seine Filme nicht immer einen englischen Hintergrund haben. Und das finde ich ein bisschen schade, da gibt es Regisseure in anderen Genres, wie Tarantino, die viel mehr mit Sprache spielen, wo er gar nicht macht. Und das finde ich noch interessant, weil er doch jemand ist, der wirklich die Literatur sich steigert und wirklich geht lesen und recherchieren. Und das macht er wirklich noch persönlich, sagt er auch immer wieder. Aber bei Sprache bleibt er immer allgemein Englisch. Ist sehr international natürlich, verstehe ich auch. Aber das wäre so nicht ein Kritikpunkt, aber irgendwie ein Wunsch, wenn ja sein angeblich nächstes Projekt wird ja ein Mittelalterprojekt sein, wo munkelt man, soll der Night heissen. Das ist vielleicht schon ein bisschen ein Blick in die Zukunft. Also nicht die Nacht, sondern der Ritter. Einfach, dass wir das noch vielleicht ergänzt haben. Und ich bin sehr gespannt, oder? Das wäre einfach ein Wunsch. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, deutsche Sprache zum Beispiel einzubauen. Hier wäre die Möglichkeit gewesen. Wir haben bei Northman hätten wir...
Und nicht die zwei Wörter, die Willem Dafoe
auf Deutsch sagt. Und bei Northman die skandinavischen ursprünglichen Sprachen einzubauen, das hätte ihm noch ein bisschen mehr Authentizität verleiht. Und so weiter. Also das ist wirklich eine leislige Kritik, die nur die Sprache angeht. Wo er vielleicht auch noch sich könnte überlegen, hey, da könnte ich doch mal noch so ein Tüpfelchen auf dem I. Weil ich glaube, wenn du schon spezielle Filme machst, dann kannst du mit der Sprache spielen. Du bist ja schon als Regisseur bekannt und Drehbuchautor, der spezielle Filme inszeniert. Und ich verstehe auch, dass in irgendwelchen Kommerz-Blockbuster-Popcorn-Filmen man nicht multilingual unterwegs ist, wenn man die auf den amerikanischen Markt muss werfen muss. Aber in seiner Art Film, finde ich, würde es passen. Und das wollte ich noch schnell einwerfen.
Ja, ich denke, es ist sicher ein gutes Argument, wenn du sagst, wenn er historische Sachen aufgreift, dass er dort sicher mit der Sprache mehr könnte spielen. Ich denke, die Intention ist sicher der amerikanische Markt, dass er beim Englischen ist geblieben, vielfach halt leider. Aber auch jetzt in diesem bühnenhaften Schauspiel innen, dass er halt die englische Sprache den Ding will gönnen, den Schauspieler auch, den Actors, oder, dass sie mit ihrem Voice-Acting getrauen können bekleiden. Vielleicht ist das auch noch etwas, oder, weil wenn es dann nicht ihre Muttersprache ist, bei den Schauspielern wird es ja dann wieder anders vertont, oder dann muss der anders umgehen, oder dann müsste der Schauspieler schon sehr sprachgewandt sein, oder? Weil beim Casting, sage ich jetzt mal, oder? Und dort geht er halt zurück auf das Englisch, wo jetzt halt dort die Muttersprache von vielen Darstellern ist. Kann ich mir so vorstellen jetzt bezüglich der Ausgangslage, aber
ja, er ist aber auch nicht ganz konsequent, weil Rumänisch ist ja dann gleich wieder vorkommen. Cool. Also weißt
du, Deutsch eben auch, aber auch nicht so, nur ja, so in
der nicht von den Schauspielern.
Pointiert, oder? Und das ist das, was ich so ein bisschen komisch finde. Ich will das nicht zu fest verteufeln. Schlussfazit, Tommy, dein Schlussfazit.
Wie manche Knoblauchzeige?
Wie manche Vampirbiss?
Ja, ihr spürt vielleicht ein bisschen, drückt da an, weil ich Robert Eggers recht feiere. Es ist vielleicht ein bisschen Look over Substance oder so, wie man würde sagen bei ihm. Aber ich schwanke gleich zwischen 3,5 und 4, weil ich halt die Inszenierung mit der Bildsprache, wo der Eggers wirklich sehr drauf hat, und bei einem Budget, wo der Film übrigens hatte, von 50 Millionen, was in Hollywood ein Klacks ist mittlerweile, so gut hat das können inszenieren. Und ich hatte ja Vorbehalte zuerst, und bin eigentlich, ich sage jetzt, für meine Verhältnisse positiv überrascht gewesen. Es klingt jetzt komisch, aber trotz, wie dir sagen, der Kritik von dem Bühnenhaften, ich kann mit dem irgendwie besser auch umgehen, oder finde das noch fancy, wenn man sich das wagt. Zum Hang vielleicht ein bisschen Overacting, aber in der Gesamtabrechnung, ja, mal mit Abstrichen halt gleich 3,5 von 5. Ja.
Haben wir dich ein bisschen runtergezogen?
Ich tendiere auch zu
viel. Wir haben dich
schon. Nein, ich lasse mich da nicht, meistens nicht so umstimmen, aber ich bin dort wirklich zwischendrin. Also ich sage es mal so, ich schwanke zwischen 3,5 und 4. Weil 4, rein von Optik, hat er ein 4 verdient, sage ich. Der Inhalt krankt ein bisschen, darum zieht es mich auf das 3,5. Aber
also schaut sich
gut. Sehr, ich finde es gut, ja. Wirklich gut. Ja. Ja, Moski.
Ja, ich bin ein bisschen tiefer. Ich bin nur auf einem 3 schaubar. Aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Weißt du, in dem Ganzen, ich sehe natürlich die Punkte, die ganze Inszenierung, das ganze Künstlerische. Und für das hat er eigentlich mehr verdient. Aber es lenkt ihn eben gleich nicht. Auch vor allem, weil sich der Film dann gleich für mich ein bisschen gezogen hat, im Ganzen, auch gegen hinten raus, dass ich einfach da nicht höher ins Ufer kann. Genau.
Ja, Mephisto.
Mephisto, komm.
Ja, ich bin irgendwo beim Tommy eher anzusiedeln. Ich löpfe noch auf ein 3,5 bis 4, aber vielleicht endet es bei einem 3,5. Also ich bin irgendwo zwischen schaubar und schaut sich gut nach unserer Skala zwischen ihnen gefangen. Meine Kritikpunkte sind vor allem schon genannt worden. Das ist die Theater- lastige Inszenierung von der Dialog und dem Inhalt, aber die Bilder und die ganze Aufmachung und auch wie eine Aufarbeitung von einem zeitgenössischen Horror-Dokument aus den 20er Jahren ist etwas, das nicht alltäglich ist und das muss man loben und auch mit der entsprechenden Untermalung und den Bildern und den Montagen und der Inszenierung zusammen als Paket löpfe ich schon auf ein 3,5 bis 4 und sagen, Nosferatu, könnt ihr auf jeden Fall ins Kino schauen.
Ja, also das wollte ich noch sagen, ich war erstaunt im Kino, wo wir waren. Der Kino war proppevoll, oder? Klar, es war Samstagabend, aber proppevoll. Und sehr jüngeres Publikum,
ja,
bin ich
also
ja, absolut.
Ja.
Und das...
Ja, ich glaube, wir wissen auf was, dass man sich einlässt. Ja, aber das hat mich gleich erstaunt, muss ich sagen. Aber es ist ja gut, ich muss es dem Film auch gönnen und wenn ihr ihn schauen wollt, dann wisst ihr ja, auf was das nicht einlädt. Ja, wir haben es ein bisschen beschrieben, aber auch sonst. Und dann ist das sicher nie ein Abschiff.
Nein, also da würde ich auch eine Filmempfehlung aussprechen, vor allem, wo eben mit dem mystischen, vampiresken oder dunklen sicher etwas am Hut hat, ist das wirklich garantierte Filmempfehlung. Box Office sind im Moment international bei 156 Millionen, steht also nicht so schlecht um seinen Film, aber bei diesem kleinen Investment verhältnismäßig gemessen ist er, glaube ich, eigentlich gut unterwegs. Aber nicht zu höflich, aber stabil und ich sage für mich, ich spreche hier Kinoempfehlung aus, geht noch schauen, wenn ihr Lust habt auf eine vampireske, bühnenhafte Show ändert, aber Bild und Ton stimmen hier wirklich gut, sehr gut sogar. Ja, ich habe von dem her fertig und verabschiede mich schon bereits von euch und übergebe an meine zwei Kollegen.
Ja, ich gehe raus, wir haben alles gesagt, bis gleich wieder, geht ich noch schauen, viel Spass.
Und von meiner Seite auch, bis nächstes Mal, schaut mal und denkt daran, geht auf jeden Fall Blut spenden, das rettet Leben. Und dann saugt noch niemand unfreiwillig Blut aus, sondern das geben die freiwillig ab und dann gibt es das besagte Sandwich. In dem Sinn habe ich fertig. Bis zum nächsten Mal im Schau mal Podcast.